über Übersetzen. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Überübersetzen. Nachdem Larissa Schippel und ich ja beim letzten Mal so einen kleinen Ausflug in die Wissenschaftsgeschichte gewagt haben und darüber gesprochen haben, was es eigentlich so mit dem Zweck der Übersetzung auf sich hat und dass es nichts Praktischeres als eine gute Theorie gibt, war ich mir ein bisschen unsicher, ob wir uns auf dieser Metaebene nicht ein bisschen zu wohl gefühlt haben. Aber es ging wohl. Also die Leute haben sich gefreut und ich habe mich auch gefreut über die positiven Reaktionen und dass so viele Leute zuhören, die weder ÜbersetzerInnen oder WissenschaftlerInnen sind, sondern einfach nur interessiert. Also danke, das freut mich wirklich total. Aber es wurde schon auch gesagt, dass wir jetzt mal ein bisschen haptischer werden können. Also mal ein paar Beispiele werden auch ganz schön, hat man mir gesagt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, zur Belohnung fahre ich jetzt mal nach Hamburg und spreche über etwas, von dem ich selber überhaupt keine Ahnung habe, aber ganz viele andere von euch und von Ihnen bestimmt. Über Krimis. Krimis werden nämlich nicht gelesen, sondern gefressen. Die liegen liebevoll zerfleddert am Strand, in Rucksäcken, stapelweise vor Sofas. Neue Bücher werden sehnsuchtsvoll erwartet. Wann kommt endlich der neue Beckett raus? Davon können ja andere Autoren nur träumen. Und jetzt fragen wir uns hier bei Überübersetzen natürlich, wie kommt denn so ein Krimi ins Deutsche? Wer übersetzt denn sowas? Und worauf kommt es dabei an? Wir, das sind Karin Wittun, Übersetzerin aus dem Englischen, die in ihrem früheren Leben mal Dramaturgin und Produktionsleiterin für viele namhafte Festivals war und sich dann als Dramenübersetzerin einen Namen gemacht hat und heute leidenschaftliche Krimi-Übersetzerin ist für Verlage wie Rowohlt, Surkamp, Polar und ganz viele andere. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin aus dem Russischen und Französischen, Übertitlerin, Translationswissenschaftlerin und habe mich mit meiner Firma Sprachspiel darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen, also Übertitel zu machen für Festivals und Theater. So, jetzt bin ich also hier im hohen Norden in Hamburg angekommen.
Ja.
Es nieselt, es ist grau draußen. Wir reden über Krimis, passt ja alles ganz gut zusammen.
Ja, ich bin in der richtigen Stadt dafür.
Denn heute wollen wir und alle anderen wissen, wie man Krimis übersetzt. Und du übersetzt aus dem Englischen und Amerikanischen Simon Beckett, Mark Peterson, Matthew
Arledge,
Ken Brune, Sam Hawken und. Ich kann die jetzt gar nicht alle aufzählen. Und ich weiß, du hast ganz wenig geschlafen in den letzten Wochen, weil du so viel übersetzt hast. Und ich weiß, dass der neue Beckett bald rauskommt. Und ich weiß, dass wir darüber heute nicht reden dürfen. Ja, dann fange ich mal ganz einfach an. Also du warst ja lange am Theater, hast Regie gemacht, Produktionsleitung, Dramaturgie, alles Mögliche. Jetzt bist du hier in Hamburg und hast dich der Kriminalistik zugewendet. Mhm. Wie kam das denn dazu?
Übersetzt habe ich ja schon lange. Also hauptsächlich halt Theaterstücke und Theatertexte neben der reinen Theaterarbeit. Ich habe auch Übertitelungen gemacht, wie du weißt. Und Übersetzen war immer ich habe da immer ein Interesse dafür. Also man muss dazu sagen, ich bin in England geboren, was nicht so viel Auswirkungen hatte, weil ich mit 6 Monaten schon wieder nach Deutschland zurückgezogen wurde. Bin dann später hingezogen, habe da studiert, habe da 5 Jahre gelebt und wollte eigentlich auch immer da bleiben. Das hat sich dann anders ergeben. Aber ich wollte immer mit meinen beiden Sprachen weiterarbeiten. Also ich hatte schon immer ein Interesse fürs Übersetzen und habe dann ursprünglich beim Rowohlt Theater Verlag angefangen, tatsächlich also auch professionell zu übersetzen und hatte damals das Glück, Nils Tabert als Lektor zu haben, von dem ich wirklich wahnsinnig viel gelernt habe und mit dem ich immer noch viel verbindet. Und dann später, als ich irgendwann so mit dem Theater etwas abgeschlossen hatte für mich, glaube ich, oder mein Leben mal anders gestalten wollte, habe ich mich mit meiner Kollegin und Freundin Lucy Jones zusammengetan. Die ist Engländerin, die in Berlin wohnt.
Ihr seid zusammen
Transfiction gegründet, genau.
Transfiction, das ist ein Büro, ihr habt euch darauf spezialisiert, Literatur zu übersetzen, ins Englische und aus dem Englischen.
Das war so der Anfang und dann haben wir, ich mache nach wie vor viel für Festivals und Theater generell. Ich habe ein paar Theaterkünstler, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite. Aber ich habe mir dann überlegt, als wir sagten, okay, wir würden jetzt gerne in die Literaturübersetzung einsteigen, was ist denn das, was ich selber gerne lese? Und was ist das, was ich vielleicht ganz gut kann? Und ich habe immer gerne Krimis gelesen. Also ich würde auch lieber Kriminalliteratur sagen als Krimis, weil da gibt es schon einen großen Unterschied. Ja, es gibt halt die Krimis und es gibt aber auch Kriminalliteratur. Krimis können auch, wenn sie gut sind, natürlich eine große literarische Qualität haben. Sie können hochpolitisch sein, sie können sehr kritisch sein, sie können auch sehr lustig sein. Also die Bandbreite im Genre Krimi oder Kriminalliteratur ist ja riesig.
Was ich total interessant fand, war, dass ich habe mich natürlich ein bisschen belesen. Es ist erst so richtig im 19. Jahrhundert ist der Kriminalroman so richtig aufgekommen als Gattung, aber die Ursprünge gehen noch viel weiter zurück. Es gibt ja dieses klassische, zum Beispiel das, was du gerade meintest, ist, dass es auch anspruchsvolle Literatur ist. Das, worüber wir jetzt auch letztes Mal und immer wieder reden, ist Verbrechen und Strafe von Dostojewski, ja. Kriminalliteratur und noch so ganz viele andere. Also das ist, zeichnet sich halt vor allen Dingen dadurch aus, wenn man das mal in der Literaturwissenschaft ein bisschen nachliest, dass es eben psychologische Momente schildert, dass es ganz viel mit Jargon, mit Milieusprache arbeitet. Das ist ja auch, wenn man deine Bücher liest, die du da, ach deine, aber die deine Übersetzung habe ich gelesen von Simon Beckett, wo es ja praktisch die ganze Zeit um diesen Forensiker geht und es ja unheimlich viel wissenschaftliche Begrifflichkeiten sind, die du da wahrscheinlich recherchieren musst. Also das habe ich mir nur gedacht. Und dann gleichzeitig diese Milieusprache, also jetzt nicht bei Beckett, sondern in den anderen, dass du immer wieder mit so viel Milieusprache zu tun hast. Das ist ja jetzt für die Übersetzung unglaublich anspruchsvoll.
Ja, das macht aber das Übersetzen von Krimis auch so interessant für mich, weil die Bandbreite im Genre so groß ist, die Bandbreite von Buch zu Buch, also die Unterschiede von Buch zu Buch auch so groß sind. Beckett ist jetzt sprachlich was sehr Sauberes, da hast du nicht viel zu tun mit Milieusprache oder Dialekten oder Akzenten oder so. Das ist bei ihm nicht wichtig. Bei ihm sind wichtig, tatsächlich eine Atmosphäre zu erschaffen durch Ortsbeschreibungen oder sowas. Mhm. Und bei ihm, ja, dieser David Hunter, dieser Forensiker, der seziert dann halt immer seine Mordopfer. Und zum Glück recherchiert auch Simon Beckett sehr sorgfältig. Das macht dann die Übersetzung, die ich übrigens nicht alleine mache, sondern mit meiner ganz wunderbaren Kollegin Sabine Tatz zusammen. Weil es immer relativ schnell gehen muss.
Da auch, kommen wir gleich nochmal drauf.
Wir sind ein super Team, ja. Da fängt man natürlich an zu recherchieren. Und vor allen Dingen, weil wir es zu zweit machen, wir schicken dann immer ein Glossar hin und her fast täglich, weil sie in Bayern wohnt und ich halt in Hamburg. Und ich habe dann irgendwann am Ende des ersten Buches einen Forensiker hier aufgetan, der in Bremen wohnt, und den angeschrieben und gefragt, ob wir ihm ein paar Fragen stellen dürften. Und der war total happy, hat sich gefreut, sagte, das ist ja mal interessant, und hat das Buch wirklich nochmal durchgelesen und alles angemerkt, wo er meinte, das ist nicht ganz richtig. Und beim zweiten Hunter, den wir zusammen gemacht haben, haben wir es gleich auch schon gemacht. Er kriegt dann immer Bücher geschickt von Rowohlt und freut sich.
Habt ihr schon euren privaten Forensiker?
Ja, aber das ist sowieso, was Recherche für Krimis angeht, ist sowieso, man hat ja auch so eine Bandbreite an Themen natürlich. Also ich glaube, jede Krimi-Übersetzerin oder auch Autorin, deren Suchmaschine bei Google wird wahrscheinlich von allen Geheimdiensten dieser Welt unter Beobachtung sein, weil wir recherchieren ständig Waffensysteme, Drogenhandel, Menschenhandel, irgendwelche komischen Sexualpraktiken, also alles Mögliche. Und ich habe schon öfter mal bei der Polizei, bei der Pressestelle angerufen und gesagt, hallo, ich bin's. Könnten Sie mir sagen, wie man das und das... haben Sie da so ein Wort für? Oder ich habe auch mal legendär für einen Krimi bei einer SM, beim SM-Verein, der sich immer...
SM?
Sadomaso-Verein,
oh,
also BDSM eigentlich.
Oh, gar nicht.
Das war auch sehr lustig, weil die haben einen Stammtisch in Berlin in meiner ehemaligen Stammkneipe da. Einmal im Monat mittwochs um 20 Uhr, und ich habe dann da angerufen... Und dann rief mich eine Dame zurück, unglaublich freundlich. Ich glaube, sie hieß irgendwie sowas in der Richtung von Gerlinde. Also sie war auch eher 50 um den Dreh, war unheimlich freundlich, hat sich unheimlich Mühe gegeben, all meine Fragen zu beantworten, weil ich eigentlich wissen wollte, ob diese Fachausdrücke aus dieser Szene, ob es da deutsche Begriffe für gibt oder ob sowieso die englischen benutzt werden, was meine Vermutung war, und so war es auch. Also für fast alles werden die englischen Ausdrücke benutzt. Aber es war ein sehr interessantes Gespräch, und sie meinte dann am Ende, ob ich nicht auch mal vorbeigucken wollte, ob das was für mich wäre. Ich sagte, nee, ich bin auch in Hamburg ein bisschen weit. Da gibt's auch so einen Club. Ich sag, ich
also wenn
ist
du
leider
überall
nicht mein Ding.
Wenn du immer zu deinen Recherchepartnern gehen würdest, das wäre ja auch sehr anstrengend.
Ja, genau.
Das heißt, mit meiner eigentlichen Frage, die ich dir stellen wollte, mit was für einer Sprache hast du es zu tun, das kann man gar nicht so sagen. Einerseits ist es so, dass du unglaublich viel recherchierst. Musst. Das war ja jetzt schon klar, also von Sadomaso-Praktiken bis zu Forensikern und was weiß ich was und Waffensystem. Und das andere ist ja wirklich, also Kriminalliteratur zeichnet sich ja wirklich dadurch aus, dass du viel gesprochene Sprache hast. Deswegen deswegen bist du wahrscheinlich auch vom Theater damals im Rowohlt Verlag relativ leicht rübergekommen, weil du viel mit gesprochener Sprache, und wir können natürlich als TheaterübersetzerInnen ganz gut damit umgehen, mit gesprochener Sprache. Und ich hatte schon mit Larissa darüber gesprochen, schon Luther hat ja für seine Bibelübersetzung immer gesagt, er schaut dem Volk aufs Maul, um seine Bibel möglichst so zu übersetzen, dass das Volk sie auch lesen kann. Wie machst du das mit deiner Sprache? Also du hast es ja jetzt mit nicht ganz einfachen Charakteren zu tun. Wie kriegst du denn deren Sprache? Treibst du dich rum?
Das weißt du doch. Das ist ja auch da immer die Frage, weil gerade was englische Dialekte angeht, also wenn man es mit Dialekten zu tun hat, Dialekte funktionieren im Englischen ganz anders als Dialekte im Deutschen. Dialekte im Deutschen sind sehr oft, also haben eine regionale Funktion sozusagen, während Dialekte im Englischen sind immer Soziolekte in erster Hinsicht. Das heißt, es sagt immer was über die soziale Schicht aus. Mhm. Und dann gibt es halt auch Black English oder halt diese ganzen Unterdialekte, die wir in dem Sinne gar nicht haben, die gibt's hier nicht. Es ist immer eine Frage, das hast du ja auch beim Theater übersetzen, wenn da eine Figur ist, die tiefstes Cockney spricht, also Londoner Dialekt. Yeah. Ne? Was machst du denn das? Kannst du natürlich nicht, den kannst du nicht Berlinern lassen, das geht nicht.
Was machst du mit dem?
Also was ich mache meistens ist, wenn ich merke, auch gerade in einem Stück oder in einem Krimi oder in einem Buch, ist ja egal, gibt es verschiedene Sprachebenen, also entweder in sozialen Schichten oder auch Dialekte oder Akzente oder so, dann setze Marker. Ich nenne das immer Marker setzen.
Das heißt,
gerade in Dialogen kannst du einfach durch einen Sprachrhythmus, wie du den setzt, oder einfach nur, wenn du irgendwo zweimal schreibst, statt hast du das gemacht oder hast du mal eine Mark, statt hast du eine Mark, setzt du einen Marker für diese Figur. Mhm. Dann weiß der Leser, die Leserin, dass diese Figur nicht eine Schriftsprache spricht, sondern auf einer anderen Sprachebene ist. Und wenn du das natürlich vor dir hast, jetzt gelesene Seite, hat sowas schon visuell eine ganz andere Wirkung. Und dann reicht es, einen Marker zu setzen. Da brauchst du nicht einen Dialekt zu schreiben. Es gibt Ausnahmen. Ich habe ein Buch übersetzt, es war kein Kriminalroman. Ich bin nicht Sidney Poitier von Percival Everett. Wunderbares Buch, wo er gerade auch mit solchen Sachen viel spielt. Sidney Poitier, der eigentlich nicht Sidney Poitier heißt und also durch Amerika reist und immer wieder mit Rassismus in Verbindung kommt. Und der ist dann irgendwann im tiefen Westen und versteht diese Weißen mit ihrem Slang da nicht. Und das war so deutlich, dass da musste ich was tun, da reichte kein Marker, sondern es musste eine Sprache werden, die fast nicht zu verstehen ist. Aber das gibt's ja im Deutschen nicht, es gibt ja keine Entsprechung. Ich habe dann das so gemacht, dass ich die mir das angehört, also wie die Original im Midwesten klingen würde, und habe die Vokale lang gezogen und habe den Satzbau verändert und sowas. Also habe eine Kunstsprache damit eigentlich erschaffen.
Ja.
Und das kann man natürlich machen, wenn es ganz stark ist, aber wenn es darum geht, ich meine, du hast auch oft so in so Büchern, dann fährt die englische Hauptfigur nach Amerika und alle sprechen komisch für sie. Mach das mal im Deutschen. Du hast natürlich im Englischen immer, also wenn du es im Englischen übersetzt, den Vorteil, dass vieles bekannt ist. Das heißt, auch aus der englischen Kriminalliteratur übersetzt du nie zum Beispiel die Polizeiränge. Das bleibt immer das Englische, weil die Leute durch Fernsehserien diese ganzen Sachen so daran gewöhnt sind, das weiß jeder. Da brauche ich Sergeant oder so nicht zu übersetzen.
Da bleibst du einfach in dem anderen
Sprachraum. Genau. Und da, mit solchen Sachen kann man so ein bisschen auch spielen. Wenn da Buddy steht, ist das, was die meisten Deutschen auch als amerikanisch erkennen würden. Wenn es dann noch thematisiert wird in dem Buch, die sind ja Amis, die sprechen so ein bisschen komisch, dann kannst du damit ganz gut umgehen.
Dann machst du also eine klassische verfremdende Übersetzung und holst dir die verfremdenden Elemente in die deutsche Sprache und transportierst somit dein Deutsch rüber nach Amerika.
Ja, zum Beispiel.
Trick, guter Trick. Und wie ist das mit diesen Markern? Das habe ich ja gelesen in deinen Büchern oder liest man ja öfter, aber es fällt einem auch stark auf. Merkst du dir die? Also musst du da ganz akribisch bei einer Person immer die gleichen Marker setzen? Also wenn du eben dieses hasse mal eine Mark, was du gerade gesagt hast, als ein Wort zum Beispiel gibst, dann würdest du das der Person durchs ganze Buch immer mal wieder
Gottes
verteilen?
Nein, das reicht halt, diese Marker an ein paar Stellen zu setzen, weil sonst will das ja keiner mehr lesen. Das bricht ja den Lesefluss dermaßen auf. Also gerade in der Schriftsprache. Es sei denn, ist es im Englischen wirklich so angelegt, dass das auch ein stilistisches Mittel ist. Dann überlege ich es mir anders. Aber wenn das einfach eine Slangsprache oder eine Umgangssprache im Englischen ist, die aber relativ normal ist, die sich auch wegliest, dann würde ich das im Deutschen nicht machen, weil im Deutschen hast du immer das Problem, im Englischen wird viel mehr geflucht.
Ja, aber, in allen Sprachen wird mehr geflucht und schöner vor allen Dingen
auch. Ja, und vor allen Dingen auch Die, also Fluchen im Englischen hat oft, nicht immer, aber oft eine andere Funktion als im Deutschen. Es hat oft eine verstärkende Funktion. Aber du kannst nicht in jedem dritten Satz verdammt oder scheiß oder das scheiß Ding als Verstärkung einbauen. Da sagen alle hier, das wird ja nur noch lächerlich, weil wir da anders gewöhnt sind. Das hast du auch in Theaterstücken, das musst du viel mehr dämpfen. Ja. Und wirklich an Stellen einbauen, wo es dann auch seine Wirkung entfaltet. Aber die Leute haben das ja im Kopf, das ist einer, der flucht öfter als wir. Da brauchst du aber nicht jedes fucking damned irgendwie sonst was zu übersetzen. Das macht es im Deutschen, hat das eine komische Wirkung.
Ja, klar. Das ist dieses ganz normale Übersetzungsprozess, ja.
Und schon erst hast. Recht in der Schriftsprache, wenn du es liest. Ich mache das auch bei Theaterstücken. Da baue ich auch Marker ein, aber mehr so für die Schauspieler als Hinweis. Mhm. Dass deren Figurensprache ein Hinweis ist. Wie sie das dann machen in den Proben, im Probenprozess und nachher auf der Bühne, wie sie mit dieser Sprache umgehen. Ich bin die Letzte, die da irgendwie an dem Wort kleben würde. Das sollen die bitte, die sollen diese Figuren nehmen und dann für sich auch weiterarbeiten.
Ja, das ist ja der große Unterschied, ne? Also wenn du für Theater übersetzt, dann gibst du sozusagen deinen Text noch weiter, gibst den noch einer Schauspielerin und die darf dann damit weiterarbeiten. Aber dein Krimi, den du übersetzt, für mich, der steht da, wie er steht. Aber was ich ganz interessant finde, es wird ja wiederum, wir hatten so viel über Interpretation gesprochen, aber wiederum interpretiere ich ja ganz viel da rein und meine Vorstellungskraft lässt ja im Prinzip alles Mögliche erstehen. Und da musst du doch wahrscheinlich in deiner Übersetzung darauf achten, dass du uns möglichst viel Lücken lässt, oder? Damit ich mir auch alles vorstellen kann. Oder ist es vielleicht noch ein bisschen anders als in anderen Literaturen? Oder würdest du das nicht so sagen?
Naja, worauf ich schon achte beim Übersetzen von Krimis, gerade wenn es so Sachen sind wie Beckett oder so, also was du als für im Eingang als Page-Turner bezeichnet hast, ja. Ne? Da denke ich schon in Spannungsbögen. Also da übersetze ich auch nicht Satz für Satz, sondern gucke mir auch an, wie läuft der dramaturgische Spannungsbogen. Da hilft mir wieder natürlich mein Theaterhintergrund, weil das ist sowieso bei mir im Denken drin. Und wie setze ich dann Sätze oder wie baue ich auf? Wie funktioniert das im Englischen? Wie funktioniert es im Deutschen? Was ist hier in diesem meinetwegen Absatz oder so? Wie verläuft da die Spannung? Eine Figur, wie jetzt in dem neuen Becke, geht in ein Lagerhaus rein, mitten in der Nacht, ein verlassenes Lagerhaus an so einem verlassenen Kai und versucht irgendwie zu gucken, was ist da? Man weiß, da kommt irgendwas, ne? Aber man weiß nicht was. Und wie baue ich das jetzt auf? Wie geht der da durch? Wie setze ich da meine Sätze? Auch wie mache ich die Sätze? Weil auch da funktioniert das Englische anders. Du kannst im Englischen 8 Sätze hintereinander mit he oder mit I anfangen. Im Deutschen geht das nicht. Da musst du Sätze anders bauen und gucken, wie fließt das ineinander, damit es dann auf diesen Spannungspunkt, wo dann irgendwas passiert, und was verrate ich jetzt nicht, dass wir das daraufhin auch aufbauen. Und damit du dahin liest und die Spannung steigt und steigt und steigt. Das ist letztendlich nichts anderes als im Film passiert.
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt für dich als Übersetzerin, dass du die Spannung hältst für die Leser und dass sie das nicht weglesen.
Für die Art von Kriminalliteratur,
genau, für die Art, ne, dass du weiterliest und weiterliest und dass du wirklich deine Satzkonstruktionen so baust, dass ich Seite um Seite ohne Anstrengung da durchkomme. Was macht's ja so schwierig fürs Übersetzen, dass du sozusagen mir eine Anstrengungslosigkeit bescherst, damit ich dieses Buch lesen kann. Ja. Was ich immer so interessant finde, wieso bist du immer so im Stress? Wieso bist du gerade so im Stress? Wieso muss immer alles so schnell gehen?
Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich nur aus dem Englischen übersetze. Und wie wir ja wissen, Englisch kann ja jeder.
Natürlich, ich bitte dich.
Was die Verlage gerade, was Bestsellerautoren wie jetzt Simon Beckett oder so angeht, aber auch andere oder jetzt auch in anderen Genres halt diese Bücher, die hier Michelle Obama oder die Sachen, wo man weiß, der Markt, also die Leserinnen sind heiß da drauf und die kaufen das notfalls auch in Englisch. Das heißt, natürlich wollen die deutschen Verlage, dass die Übersetzungen gekauft werden. Das heißt, sie müssen versuchen, die deutsche Übersetzung mindestens zeitgleich, besser wäre noch kurz vor dem englischen Original rauszubringen.
Das wäre meine Aufgabe, vor dem Original.
Genau. Wir haben das halt auch manchmal, dass es halt dann echt schnell gehen muss, weil auch gerade die Bestseller werden lange vorher angekündigt. Also das neue Buch von Simon Beckett war letztes Jahr im Herbst schon angekündigt für jetzt im Juni und dann muss es halt auch oder sollte es dann halt auch erscheinen und dann kommt man manchmal echt in Zeitnot.
Und deswegen übersetzt ihr auch zu zweit wahrscheinlich,
deswegen, oder? Übersetzen wir auch zu zweit, ja. Weil da muss es dann im Zweifelsfalle schnell gehen und genau.
Das heißt, ihr schreibt praktisch parallel, der Autor schreibt und macht seinen letzten Schliff und ihr übersetzt schon gleichzeitig. Oder
ja, nicht? Zumindest hat er danach immer noch die Chance, was zu überarbeiten, was natürlich dann schwierig wird, wenn das Buch auf Deutsch schon raus ist und es im Englischen noch nicht raus ist.
Und wenn es wenn's aber Buch noch nicht raus ist, dann ist es einfach, dass du ein paar schlaflose Nächte hast praktisch.
Ja,
so,
ne? Aber das kenne ich aus dem Theater.
Insofern genau, das ist ja wiederum gut. Nicht so, das scheint also ein Beruf zu sein, der sich sehr gut ergänzt. Ja, aber zurück zu eurem Doppelübersetzen, das finde ich auch noch spannend. Das heißt, ihr seid hier im totalen Zeitdruck, um so einen Spiegel-Bestseller auf die Tische im Bahnhof zu kriegen und ihr macht das zu zweit. Wie geht das denn? Sie wohnt in Bayern, du in Hamburg, ihr zoomt das also zusammen.
Nein, wir zoomen das nicht, um Gottes Willen. Sabine und ich machen jetzt das fünfte Buch zusammen, also drei Backes, da gab es noch diesen kleinen Zwischenband und wir haben ganz wunderbar D.B. John, Stern des Nordens auch zusammen gemacht. Beim ersten Beckett, als wir uns nicht kannten, noch nie getroffen hatten, wir sind ungefähr ein Alter und so, das kommt alles hin, da haben wir beide das gelesen und dann haben wir lange telefoniert, um einfach uns darüber unterhalten, was ist uns aufgefallen in einem Buch, wie sehen wir das, wie sehen wir bestimmte Eigenheiten, wie wollen wir beim Recherchieren vorgehen und so weiter und so fort.
Wer hat euch denn zusammengeführt, wenn ihr euch
der das Verlag, hattet? Rowohlt.
Ach, der hat euch ausgesucht.
Die suchten zwei neue Übersetzerinnen für Simon Beckett und da kamen wir halt ins Spiel
zusammen. Ah, okay, dann habt ihr euch ganz frisch kennengelernt.
Genau, das war 2016, 15 oder 16. Und dann haben wir uns lange über dieses Buch unterhalten und dann haben wir das auch so aufgeteilt, wer was übersetzt und so und haben dann halt wirklich angefangen, Glossar zu schreiben. Wir haben jeden Morgen hat Sabine mir ihr Glossar geschickt, also wurde immer ergänzt, es wurde eine immer längere Tabelle.
Was genau kann man sich unter einem Glossar dann vorstellen?
Naja, zum Beispiel diese ganzen medizinischen Fachausdrücke, aber halt auch so blöde Sachen, wenn es um bestimmte Orte ging, die immer wieder auftraten, dann willst du natürlich, wenn da irgendwie im Englischen Herz steht, willst du natürlich das gleiche deutsche Wort sagen. Wir waren wirklich gut. Wir haben auch uns über Sonnabend und Samstag unterhalten, weil sie kommt halt aus dem Süddeutschen und ich aus dem Norddeutschen.
Ja klar.
Das, was uns dann unterlaufen ist, ich übersetzte Schnurrbart, sie übersetzte Schnauzer. Das hat aber dann die Lektorin gemerkt am Ende. Das sind so typische Sachen, wo man halt so Nord-Süd-Gefälle auch hat. Ne? Und wir haben das hin und her geschickt. Ich habe jeden Abend dann ergänzt und meine Sachen zurückgeschickt. Und dieses Glossar haben wir dann auch der Lektorin gegeben, sodass die auch damit arbeiten konnte und das auch abgleichen konnte. Und Gott sei Dank, das ist, glaube ich, auch ein reiner Glücksfall, hat sich das dann so ergeben, dass wir wirklich im Ton sehr nah aneinander waren.
Lest ihr euch dann gegenseitig? Also du übersetzt deine 50 Seiten und...
Nee, wir lesen es nicht gegenseitig, weil die Zeit ist gar nicht da.
Am Anfang wahrscheinlich, ne? Jetzt nicht mehr, jetzt seid ihr ja eingespielt.
Ja, nee, aber auch da, die Zeit ist nicht da.
Das heißt, ihr übersetzt wirklich die erste Hälfte,
ja.
Was ich dann mache
am Ende, ich lese, wir kriegen ja, also wenn es alles fertig ist, dann geht es, wir haben abgegeben, dann ist es im Lektorat. Dann gibt die Lektorin uns unseren Teil jeweils zurück irgendwann, dann machen wir unsere Korrekturen nochmal, verändern, nehmen an, lehnen ab, wie auch immer. Dann geht es zurück, dann wird es zusammengesetzt, dann wird das Buch irgendwann gesetzt und dann sind die Druckfahnen fertig. Dann kriegt man als Übersetzerin die Druckfahnen nochmal zum letzten Lesen. Die Druckfahnen werden dann auch im Verlag nochmal gelesen, werden Korrektur gelesen, aber das ist so der letzte Blick, den man draufwerfen kann. Man ist gehalten, nicht mehr irgendwie so zu verändern, dass sich der Seitenaufbau ändert, weil das richtig viel Geld kostet. Aha. Du hast aber die Möglichkeit, innerhalb einer Seite noch kleine Änderungen vorzunehmen. So, und da lese ich tatsächlich das Ganze. Aber das muss dann auch 400 Seiten in zwei Tagen durch sein, oft.
Okay, und Sie auch.
Ja.
Und dann könnt ihr euch.
Ich würde aber nie, zum Beispiel, was ich nicht machen würde, wenn mir nicht was auffällt, wo ich sage, das ist dieselbe Sache und wir haben zwei verschiedene Worte. Oder wenn mir sowas auffällt, was auch immer mal wieder passiert, dass irgendeine Figur in dem Buch heißt, weiß ich nicht, Miller, aber dann, Miller ist ein schlechtes Beispiel. Also der hat zwei Namen. Auf einmal heißt, wird Vornamen David und irgendwo steht Daniel aus Versehen.
Ja.
Und das merkst du nicht, wenn du im Übersetzen bist, weil dein Hirn anders funktioniert schon. Wenn mir sowas auffällt, dann würde ich das sagen. Ich würde aber nie irgendwie was an Sabines Übersetzung verändern, weil das ist ihre Übersetzung. Wir sind allerdings oft uns auch so ähnlich, dass wir oft denken, das hätte ich genauso auch gemacht.
Ach,
und es ist auch immer wieder gesagt worden, dass natürlich dann auch das Lektorat, was noch oben mit drauf guckt und noch Sachen ausgleicht, dass man nicht merkt, wo sie aufhört und ich anfängt oder umgekehrt. Und es ist nicht so, eine übersetzt die erste Hälfte, eine übersetzt die zweite Hälfte, und es ist meistens so kapitelweise.
Ja.
Ich versuche allerdings auch immer so zu arbeiten, dass ich möglichst transparent mache, warum ich Dinge mache und das im Vorfeld bespreche und Lösungen finde oder so.
Ach, das besprichst du im Vorfeld. Ihr seid also im engen Kontakt, weil ich stelle mir mal vor, wenn man so ein dickes Buch übersetzt, ist es eigentlich ein einsamer Beruf, oder?
Ja.
Also wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, du stehst hier morgens auf, setzt dich an deinen Computer und haust
in die Tasten.
Ja. Wie viele Seiten kann man da übersetzen am Tag?
Das ist total unterschiedlich. ich muss den richtigen Punkt für mich innerlich zum Anfang finden und dann lege ich los. Und meistens, wenn das Buch nicht, wenn es nicht was ist, wo ich total genervt bin, es gibt immer eine Tagesform. Es gibt auch Morgen, da stehe ich auf, da habe ich Gott sei Dank nicht mehr so häufig, aber da stehe ich auf und denke, linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte, kein Kontakt, kann ich heute vergessen.
Dann gehst du spazieren.
Dann mache ich sonst was, putze die Wohnung oder weiß ich. Und dann gibt es Tage, wo ich es flutscht.
Was heißt dann, du machst dann 6 Stunden durch?
Ja, ich setze mir nie ein Zeitlimit, sondern ich setze mir, wenn, je nach Zeitdruck, den ich habe, natürlich auch, ich setze mir ein Seitenlimit. Und diese Seiten muss ich geschafft haben.
Die musst du ja dann auch geschafft haben, genau, wenn du so eine starke Deadline hast, wie jetzt genau. bei
Aber das kann Krimi sein, also das sind bei mir eigentlich nie mehr als 10 Seiten. Es kann aber sein, dass diese 10 Seiten so gut gehen, dass ich denke, oh Gott, ja, hab ja noch Lust, geht ja noch weiter, da ist noch lang, ich bin fit, dann mache ich noch mal 5 dazu oder 6 dazu. Also das ist das, was ich meine.
Also du teilst dir die Seiten ein, setzt dir ein Limit pro Tag und dann weißt du, das kann ich mit der Abgabe schaffen. Und wenn du jetzt mal einen Tag aussetzt, ist okay. Aber angenommen, du würdest eine Woche aber aussetzen, dann gibt es ein echtes
nicht,
Problem.
Das geht nicht.
Man braucht wirklich viel Eigendisziplin zum Übersetzen. Ne? Also es ist nicht so, dass es gibt halt niemanden, es gibt keine Chefin, die dir sagt, guten Morgen, Frau Wittrun, jetzt ist es 9:30, bitte an den Schreibtisch, sondern du musst es für dich selber machen.
Ich bewundere auch die Leute, die diese Selbstdisziplin haben, morgens 8 oder 9:30 am Schreibtisch, oder manche ja noch früher, dich zum Beispiel, am Schreibtisch zu sitzen und sagen, jetzt fange ich an. Genau. Das habe ich nicht.
Aber es ist ja auch völlig egal, weil man kann ja sowieso nur 6 Stunden übersetzen, wo man diese 6 Stunden, manche Kolleginnen übersetzen in der Nacht, früh morgens, manche stehen 5 auf und so weiter, völlig egal. Aber man muss eben genau einen Plan haben, weil diese Deadlines doch recht stark sind, gerade bei euch in diesen angesagten Büchern, auf die alle warten. Ich frage mich noch, bei Englisch ist es ja immer so eine Sache, das betrifft euch irgendwie ganz besonders stark und immerhin ist, glaube ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber 45% der Literatur, die wir übersetzen, übersetzen wir aus dem Englischen ins Deutsche. Auch eine interessante Frage, was wahrscheinlich vielleicht daran liegt, dass unsere Lektoren und Lektorinnen Englisch können und nicht so gut Russisch und Koreanisch. Das ist aber ein anderes Thema, was ich mal mit Larissa besprechen werde.
Ja, egal. Es kommt auch dazu, der Sprachraum ist sehr groß.
Ja, aber der Spanische auch.
Ja, das stimmt. Aber es wird auch relativ viel aus dem Spanischen übersetzt. Nicht, längst nicht so viel wie aus dem Englischen.
8%. Ja. Aber was auf jeden Fall das Englische ausmacht, ist, was du gerade gesagt hast. Also wir können auch das Englische lesen, vermeintlich verstehen und vor allen Dingen wird es ja sehr stark kritisiert auch. Mhm. Also ihr habt es ja praktisch mit so einer Laien-Übersetzungskritik zu tun, die mir immer, ich finde es immer ganz amüsant, was man so liest bei Amazon oder bei Twitter oder weiß ich nicht.
Das ist teilweise amüsant.
Genau, wo dann eure Übersetzungen recht stark kritisiert werden. Ist dir das auch schon passiert?
Ja, das ist mir auch schon passiert. Und ich behaupte auch nicht, dass ich immer richtig lege. Das Einzige, was ich gerne möchte, ist, dass man sich das Englische anguckt und dass man mir zumindest, und das gilt für alle meine KollegInnen, dass man uns zumindest zugesteht, dass wir uns ja Gedanken machen.
Ja.
Und dass das unser Beruf ist und dass wir uns meistens sehr, sehr viele Gedanken darum machen. Und wenn man mich dann fragt, warum hast du das gemacht? Dann kann ich sagen, weil, oder auch sagen, vielleicht habe ich da doch nicht drüber, oder das habe ich doch nicht mitbedacht, oder gut, dann würde ich das nächste Mal anders machen. Ich sehe das ja als Lernprozess, weil es ist ja keine Wissenschaft in dem Sinne, wo es ein richtig oder falsch gibt. Es ist ja immer eine Entwicklung und ich lerne auch dazu und ich lerne gerne dazu. Lass mich auch gerne belehren. Ich möchte nur, dass man mir nicht unterstellt, dass ich von vornherein da Blödsinn gemacht habe. Und gerade bei Ken Brun ist es natürlich so, das ist eigentlich nur Slang. Und das ist zum großen Teil oder zum Teil ist es echt unübersetzbar. Was das aber so...
Das gibt's nicht, Karin.
Nee, eben. Und was das so spannend macht, ist, dass die Übersetzbarkeit dazu führt, dass man viel mehr Freiheit hat in dem, was man übersetzt und wie man übersetzt und was man da nimmt.
Genau.
Als bei Büchern, wo die Sprache viel mehr so ein Standard ist.
Genau. Aber das ist ja genau das, was wir hatten. Was heißt unübersetzbar? Das ist, der Ausgangstext macht dir ein Angebot, du nimmst das und du machst mir eins.
Genau. Und es ist ja, also Wortspiele sind ja immer so ein Ding, da musst du auch manchmal Sachen rausnehmen, weil da gibt es keine deutsche Entsprechung für. Dann kannst du aber an einer anderen Stelle, wo sich im deutschen Wortspiel einfach anbietet, obwohl es im Englischen nicht da steht, aber weil das zum Charakter des Buches, des Textes gehört, kannst du es da einsetzen.
Genau, oder was ich gerade gefragt habe mit dem Volk aufs Maul schauen, machst du sowas, dass du dich ein bisschen, weiß ich nicht, in Berlin auf der Sonnenallee rumtreibst oder hier in Hamburg, weiß ich wo, und hörst ein bisschen, wie die Leute sprechen?
Ich höre immer, wie Leute sprechen.
Fährst ein bisschen U-Bahn oder
wo? Im Moment nicht, aber ja, ich höre immer, wie Leute sprechen.
Also diese Sprache, die du so benötigst, die findest du also einerseits in der U-Bahn, aber du hast doch auch mal im Knast gearbeitet, oder?
Ja, nicht in Beamtenfunktion oder so. Ich habe tatsächlich mit dem Kunstprojekt Aufbruch fast 3 Jahre lang in der JVA Tegel in Berlin Theater mit Gefangenen gemacht. Und auch damals, vielleicht, das ist ja auch dieses Interesse, warum habe ich Interesse an Krimi, dieses ganze gesellschaftliche Konstrukt von Strafe, Legalität, Illegalität, was ist kriminell, was ist nicht kriminell, das sind Fragen, mit denen ich schon in der Zeit natürlich viel zu tun hatte. Aber das ist natürlich auch eine sehr eigene Sprache. Also Knastjargon ist schon was Eigenes, verändert sich auch, ist sicherlich auch von Knast zu Knast teilweise unterschiedlich. Da gucke ich auch öfter, also es ist ganz hilfreich im Internet, es gibt diverse Webseiten für Knastjargon oder auch andere Sachen. Ich habe auch ein Buch über Knastjargon und so. Immer wenn ich solche Wörterbücher finde oder also so Besonderheiten auch sehe, Seemannssprache oder so, kriegt man dann oft mal irgendwie in Buchhandlungen so unter ferner Liefen. Das hole ich mir. Ich habe auch ein Buch über Schusswaffen, was mir sehr hilft. Solche Sachen, da guckt man als Übersetzerin immer nach.
Das heißt, in Buchläden, du gehst und immer zweiseitig ran. Das heißt, bist einmal so ein bisschen wissenschaftlich, gehst über die Literatur, Bücher, Kataloge, Glossare, sammelst alles zusammen, was du kriegen kannst. Und dann gibt's den verbalen Zugang sozusagen. Wenn du im Knast arbeitest, dann hörst du wahrscheinlich wieder zu wie in der U-Bahn. Ne? Sammelst die gesprochene Sprache in dir auf und kannst die dann wieder verwenden.
Ja, aber genau. Also da ist die Bandbreite ja sowieso, man muss ja gucken, wo man seine Informationen herkriegt. Also, wie ich ja schon gesagt habe, im Englischen, das Sprachgebiet ist sehr groß und ich war leider noch nie in Melbourne. Habe aber schon 3 Bücher, die in Melbourne spielen.
Wie kannst du das dann übersetzen? Ist das ja Schwierigkeiten vielleicht?
Dank Google Earth hat man viel Zugang. Also ich weiß nicht, wie man vor Zeiten das Internet zum Google Earth übersetzt hat, aber es ging ja auch. Und ich gucke dann wirklich, also wenn da Straßenbeschreibungen sind, wo ich gucken muss, aha, ist das jetzt echt oder wie sieht das da aus, dann gehe ich wirklich bei Google Earth rein in den Satelliten gehe in Street View und guck mir das an zum Teil, ja.
Ach, das ist natürlich klasse. Ja, Larisa Schippel hat ja auch immer mal gesagt, das Internet wäre ja überhaupt für Übersetzerinnen erfunden
worden. Bin ich völlig Ihrer Meinung?
Es hilft zumindest ungemein, muss man sehr, mal sagen. Ne? Übersetzen mit Google Bildersuche ist ja auch immer eine schöne Sache, finde ich.
Das hilft natürlich ungemein, weil man selber einen Eindruck davon kriegt und dann auch viel besser beschreiben kann.
Ja. Aber das heißt, du hast hast du nicht nur einen zweiseitigen Zugang, sondern du gehst einmal literaturgeleitet mit Glossaren vor, einmal hörst du den Leuten zu und dritterdings gehst du optisch vor.
Ja, und wie gesagt, Bildern, ich rufe dann auch gnadenlos irgendwo an, wo
ich denke. Das ist natürlich dein vierter Punkt. Das machst du eigentlich am meisten. Ne? Du rufst eigentlich überall an. Ja, Mensch, Karin. Ich glaube, das war ziemlich interessant, was du uns erzählt hast. Und das war, glaube ich, ein richtig schön praktischer Podcast. Und in einem Podcast über Kriminalliteratur hat natürlich das letzte Wort Agatha Christie.
Poirot, I said, I have been thinking. An admirable exercise, my friend. Continue it.
Das waren Karin Wittun und Yvonne Griesel im Gespräch über Übersetzen von Kriminalliteratur. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und auf unserer Website überübersetzen.de verlinken wir alle Informationen zu dieser Folge, ein paar interessante Krimis. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Larisa Schippel über das Interpretieren und warum es nicht schlecht ist, sondern im Gegenteil sogar gut. Ja, wenn Sie mögen, abonnieren Sie Überübersetzen überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie uns weiter, diskutieren Sie mit uns auf Facebook oder Instagram. Wenn ihr oder Sie Fragen habt, Anregungen oder Kritik, könnt uns gerne per E-Mail kontaktieren. Schreibt einfach an podcast@sprachspiel.org. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wij willen vertalen. Wij willen tolken. Punt.
И, por supuesto, hablar de la traducción. Переводить, переводчица, переводчик, переводчик.
Обсуждаем нашу работу.
Переводить. Ты переводчица?